Es begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert zum Thema Ehe und Partnerschaft. Den Zauber der ersten Liebe neu entdecken. Ja, Sie haben richtig gehört, egal wo Sie stehen, egal wie alt Sie sind, das könnte auch etwas für Sie sein, denn es ist nie zu spät. Das hat mir Pater Busse gestern schon verraten. Und ich begrüße Sie, Pater Busse, ganz herzlich im Studio in München. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind.
Grüß Gott, Frau Engert. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie sind Schönstadtpater, sind zuständig für die Schönstadt-Familienbewegung, sind Familienseelsorger mit jahrzehntelanger Erfahrung, Paartherapeut und Sie sind auch Hausrektor im Schönstadtzentrum in München. Ja, soweit ganz kurz. Nun, den Zauber der ersten Liebe neu entdecken. Ach ja, das wäre vielleicht genau das, was sich Ihre ausgehungerte romantische Seele jetzt wünschen würde. Aber ist das nicht eine Illusion nach so vielen Ehejahren? Müde und erschöpft ist sie aufs Sofa gesunken. Der Tag war mal wieder voller Einkaufs- und Wäscheberge, voller Taxitouren zum Kindergarten, mit Fahrradkind und Kegel zur Musikschule, Turnen, Fußball. Voller sich behauptender Lebensgeister beim Abendessen, voller froher und trauriger Kinderseelen, gespickt mit den provozierenden Sprüchen und dem Muskelgehabe der Teenies oder dem dringenden Wunsch, unbedingt Germany's Next Topmodel sehen zu wollen. Mama, das ist cool. Nein, nur hohle und demütigende Panikmache deiner selbst, erwidert diese genervt. Ständig sich für alles rechtfertigen zu müssen, was sie als Mutter normal und gut befindet, das zehrt nun mal an den Kräften. Wenn er dann von seinem Berufsalltag nach Hause kommt, muss er erst mal abschalten oder lässt sich gleich von den Kindern vereinnahmen. Dann sind sie ein gut funktionierendes Ehepaar. Ausgepowert vom Tag muss er noch was am Schreibtisch erledigen. Sie fällt müde ins Bett. Und irgendwie sind sie beide frustriert, dass es wieder einmal nicht zu einem kurzen, erholsamen Austausch zu zweit geklappt hat. Bei einem Glas Wein auf der Terrasse von blühenden Rosen umgeben. Ja, soll das denn nun alles sein? Beide sind sich bewusst, dass ihre Fassaden schon so viele Kratzer bekommen haben. Den anderen wieder mit neuen Augen sehen, wieder neue Leidenschaft entdecken. Er wünscht sich mehr körperliche Nähe, körperliche Vereinigung. Sie fühlt sich zu erschöpft. Wie aus Überforderung, Trott und Bequemlichkeit ausbrechen und einen neuen Anfang wagen. Vielleicht sogar jeden Tag wieder neu. Versonnen sitzt sie auf dem Sofa, das Hochzeitsalbum in den Händen. Eigentlich würde sie ihn heute wieder heiraten. Tja, so viel zum Zauber der ersten Liebe. Geht das überhaupt, Pater Busse? Kann man den denn wieder so neu entdecken? Sie haben uns da ja auch noch so eine kleine Begebenheit mitgebracht.
Ja, ich habe mal erzählt bekommen, da gab es einen Dialog zwischen zwei Arbeitskollegen auf dem städtischen Bauhof. Und der eine fragt den anderen, hast du eine neue Freundin? Ganz erstaunt der andere, wie kommst du denn da drauf? Ja, du bist in letzter Zeit immer so gut drauf, als ob du verliebt wärst. Wer ist es denn? Und dann antwortet er, meine alte Freundin, meine Frau. Ja, aber wie kommt das? Dann die Antwort, wir machen seit einem Jahr die Ausbildung zum Familientrainer. Und da kommt es darauf an, dass wir unsere Beziehungen analysieren und schauen, was wir besser, leichter oder schöner machen können. Und das bringt tatsächlich etwas. Siehst du, es ist sogar schon dir aufgefallen. Diese Sache zum Familientrainer, ich denke an ein Ehepaar, die haben drei Supermärkte, also ungefähr so 90 bis 100 Angestellte. Ich habe nie gewagt, die daraufhin anzusprechen, diese Ausbildung zum Familientrainer mitzumachen. Das sind ja 2 Jahre und 12 Wochenenden. Und dann haben die sich selbst angemeldet. Und als die 2 Jahre um waren, dann meinten die, jetzt müssen wir uns strukturell irgendwas suchen, was uns wieder aus dem Fleischwolf unserer Arbeit rauszieht. Das war jedes Mal ein Kampf, zu diesen Wochenenden zu fahren. Aber es hat uns so gut getan. Ich glaube tatsächlich, Beziehung, also Ehe ist nicht eben etwas Pflegeleichtes oder Wartungsarmes. CD-Player kann ich irgendwo in die Ecke stellen und wenn ich ihn brauche, schalte ich ihn wieder ein. Aber Beziehung braucht was lebendig, also braucht einfach Pflege.
Da scheint dann so ein weit verbreitetes Missverständnis zu sein, dass man denkt, man ist jetzt im sicheren Hafen, man hat ihn gefunden oder sie gefunden und die Sache ist perfekt und dann geht es eigentlich erst los mit der Arbeit, oder?
Genau, das habe ich mal sehr drastisch, sehr tragisch erlebt. Damals noch in der DDR, eine polnische Gastarbeiterin hatte einen Nichtchristen geheiratet und der hatte sich bewusst eine Katholikin ausgesucht, weil er wusste, für die sind die Ehe unauflöslich. Und nachdem er sie gleichsam erobert hatte, also um sie geworben hatte, hat er gedacht, jetzt ist sie mir sicher, jetzt brauche ich also nicht mehr drum zu werben. Das ist genauso, wie wenn man Lagerfeuer macht und man legt kein Stückchen Holz nach. Da gibt es am Ende nur noch Asche. Und so dieses Holz nachlegen, also ich investiere einfach in die Beziehung, ich signalisiere, du bist mir wichtig. Ist ja interessant, dass die Kirche nicht verlangt, dass die Ehepaare sich versprechen sollen bei der Hochzeit. Ich will dir mal ein Auto schenken, ich will dir mal ein Haus bauen, sondern ich will dich lieben, achten und ehren. Also diese drei Grundeinstellungen, und zwar ich will nicht, dass überkommt mich, dass ich dich achte, sondern ich will dich achten und ehren. Und das fällt natürlich besonders schwer, wenn man eben gerade auch in Belastungssituationen die Schwächen des Partners deutlich spürt. Dann ist schnell aus dem Achten ein Verachten geworden und das ist der Tod der Liebe.
Und so Sachen wie die Schönstattbewegung, die jetzt eine Ausbildung zum Familientrainer anbietet oder auch Ehevorbereitungskurse, machen Sie da die Erfahrung, dass dann Paare, die das gemacht haben, einfach fester im Sattel sitzen oder ein bisschen das Handwerkszeug auch mit an die Hand bekommen haben, um dann ihre Ehe langfristig und dauerhaft glücklich zu gestalten oder glücklicher?
Ja, genau. Ich kann mich daran erinnern, bei so einer Auswertungsrunde von so einer 6-tägigen Familientagung, wo also am Vormittag bekommen die Ehepaare Impulse, dann ist Zeit für ein Paargespräch, in der Zeit werden die Kinder betreut und am Nachmittag ist dann Freizeit zusammen mit den Kindern. Und da war eben bei der Auswertung ein Mann, der bei der Eröffnungsrunde gesagt hat, was ich hier soll, weiß ich eigentlich nicht. Unsere 5 Kinder haben uns das geschenkt, jetzt bin ich halt hier. Und dieser gleiche Mann, der also meinte, Ehe sei das Natürlichste von der Welt, da braucht man keine Ausbildung, kein Seminar, nichts, der sagte, warum hat man uns das nicht vor 23 Jahren gesagt? Wir hätten uns so viel Leid erspart, nicht weil wir böse waren, sondern weil wir es nicht besser wussten. Also ich merke einfach tatsächlich diese Kompetenz, also diese Fähigkeiten, die notwendig sind, um einfach den Ehealltag gut zu gestalten und sich nicht unnötig zu verletzen aufgrund von Ungeschicklichkeit oder Gedankenlosigkeit. Die Kompetenz ist halt nicht sehr verbreitet. Es wird in der Kirche viel an der Motivationsschiene gearbeitet. In vielen Predigten wird an die Motivation appelliert und dafür was geliefert. Aber wenn die Kompetenz fehlt, dann nutzt ein Appell an die Motivation überhaupt nichts.
Wie würden Sie, wenn Sie das ansprechen, wie würden Sie diese Kompetenz umschreiben? Welche Bereiche umfasst die denn? Und ich meine, war das zu anderen Zeiten anders? Waren da, sind da Menschen im Reifer in die Ehe gegangen?
Das wage ich zu bezweifeln. Sagen wir so, die Ausbruchsmöglichkeiten aus der Ehe waren natürlich dann also auch viel mehr jetzt diskriminiert. Also das macht man nicht, man bleibt zusammen, auch wenn eigentlich da nichts mehr läuft. Viele Frauen haben sich an irgendwelche Krankheiten geflüchtet, um sozusagen dann dadurch ihre Aggression auszudrücken. Aber da war eigentlich auch nichts da. Aber man blieb halt äußerlich zusammen. Der Schein musste gewahrt werden. Und auch sozial und wirtschaftlich war die Frau da überhaupt nicht abgesichert. Also ich glaube nicht, dass das früher anders oder besser war. Aber eben, wo man heute die Möglichkeit hat, dann zu sagen, nee, dann ziehen wir einen Schlussstrich, dann macht man auch häufiger von der Möglichkeit Gebrauch. Nur das Problem, wenn ich tatsächlich mir nicht diese Kompetenzen aneigne, wie kann ich tatsächlich eine Nahbeziehung befriedigend gestalten? Das ist ja bei Freundschaften ähnlich. Also wenn ich mir da nicht gewisse Fähigkeiten aneigne, dann wird Nähe immer für den anderen auch bedrohlich und arg verletzend.
Dann verraten Sie uns, was sind denn die Kompetenzen?
Gut, also eine wichtige Kompetenz erstmal, ich lerne mich auszudrücken. Wir haben ja im Johannesevangelium im 1. Kapitel diesen Kosenamen für Jesus. Jesus ist das Wort. Also der Evangelist Johannes schreibt in so einem Hymnus, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also in Jesus drückt sich der unbekannte und vielleicht auch manchmal fremde und furchterregende Gott gegenüber den Menschen aus. Und weil Jesus so redet und so mit den Menschen umgeht, bekommen seine Zuhörer und die einfach seine Tätigkeit erleben, einen ganz neuen Zugang, ein ganz neues Bild eben vom barmherzigen Vater. Und ich merke halt, dass viele Menschen das vielleicht auch in der Herkunftsfamilie gar nicht mehr entsprechend trainieren und üben, sich auszudrücken, wie geht's mir, also die Gefühlssprache. Ja, ich denke an einen Mann, der ist in einer sehr schwierigen Farm groß geworden, ist dann nach Deutschland gekommen, also Gefühle störten nur beim Funktionieren und der tut sich so schwer, obwohl er die Worte kennt, seiner Frau mal zu sagen, du siehst gut aus oder danke oder schön, was du bei dir gemacht hast. Also Worte, die er kennt, aber weil die ihm so fremd sind, weil er das zu Hause nie erlebt hat, dass mal der Papa der Mama ein Kompliment gemacht hat oder umgekehrt, dann fühlt er sich dort nicht zu Hause. Also dieses Gefühle ausdrücken lernen, weil das eigentlich zum christlichen Leben dazugehört. Und Jesus meint ja, die, die von einem stummen Dämon besessen sind, die müssen geheilt werden. Also Jesus sagt ja nicht, reden ist Silber, schweigen ist Gold, sondern Leute, lernt euch auszudrücken. Ja, oder fragt er dann, obwohl er es ja sieht, was wollt ihr? Also er möchte selber hören von den Kranken, dass sie ihre Sehnsucht ausdrücken. Also das ist mal ganz wichtig, dieses sich ausdrücken lernen.
Also diese Selbstwahrnehmung auch.
Hm? Ja klar, ich kann ja mich nur dann ausdrücken, wenn ich mich beobachte.
Ja.
Also ein praktischer Arzt ist ja auch hilflos, wenn da jemand kommt in die Sprechstunde und sagt, ich fühle mich blöd. Ja, wo tut's denn weh? Weiß ich nicht. dann stochert der im Nebel rum, ja. Mhm. Und so geht's aber tatsächlich vielen, die sich dann ganz schwer tun, so Dinge präziser zu beschreiben, wie es ihnen eigentlich geht. Und das ist so, reden lernt man nur durch Reden. Das war ja so eine der Anfangssätze des Spirituals. Josef kennt ihn nicht, als er anfing, mit Jungen zu arbeiten. Leute lernt über das, was in euch vorgeht, über eure Ängste, über eure Hoffnungen, über eure Wut, lernt euch darüber auszutauschen und nicht nur sachlich zu diskutieren.
Also Pater Kentenich, der 1914, also vor 100 Jahren, für gut 100 Jahren die Schönstattbewegung gründete. Ja, also sich auslernen, sich auszudrücken als eine wichtige Kompetenz, überhaupt partnerschaftsfähig zu werden.
Gut, dann, das ist doch zu wenig. Klar. Also dieses einfach kompromissfähig sein. Also ich merke immer wieder, dass manchmal Paare kommen, wo der eine schon ganz wund ist, weil der jeden Kompromiss als Niederlage interpretiert. Also der ist so ans Recht haben gewöhnt, dass er dann jeden Kompromiss nur so als Niederlage interpretiert und dann wieder nur wütend ist. Dabei lebt das, also Zusammenleben geht nur durch Kompromisse. Und wenn man das tatsächlich auch zu Hause nicht gelernt hat, ist es halt schwierig. Die dritte Kompetenz, die Schlüsselkompetenz, ist eigentlich das Vergeben können. Es ist interessant, was Jesus so für das Zusammenleben der Menschen untereinander immer wieder betont. Und da ist das Vergeben können, oder anders formuliert, die Barmherzigkeit, so eines der zentralen Themen, die er in vielen Variationen bringt. Also nur dort, wo Menschen einander vergeben, haben sie gemeinsam Zukunft. Also Jesus ist einfach ganz realistisch und sagt, schuldig werden gehört zum Menschen dazu. Das ist eigentlich nicht das Problem, auch wenn wir es vermeiden sollen. Aber schuldig werden gehört dazu und die Reaktion auf das Schuldigwerden des anderen ist, ich vergebe dir und dann kann die Vergangenheit nicht mehr die Zukunft vergiften. Und das sind so die wichtigsten Schlüsselqualifikationen. Vielleicht noch eine, die nicht ganz so wichtig ist, aber letztendlich doch manchmal zu Irritationen führt oder eben dieses unterschiedliche Bedürfnis von Nähe und Distanz. Also Männer brauchen einfach mehr Distanz und Frauen bieten manchmal mehr Nähe an, als überhaupt man verdauen kann. Und wenn man dann einfach darüber sich auch ausdrücken lernt und dass diese unterschiedlichen Bedürfnisse auch artikuliert und dass die Frauen nicht irritiert sind, wenn der Mann mehr Distanz haben will, heißt das ja nicht, dass er seine Frau nicht mehr liebt. Ja, also das Spiel von Nähe und Distanz ist auch so eine ganz, ganz wichtige Schlüsselqualifikation für eine gelungene Ehe.
Und diese vierte Schlüsselkompetenz, wie Sie sagen, also unterschiedliche Bedürfnisse wahrnehmen von Nähe und Distanz, fallen sich auch die ganzen Wesensunterschiede zwischen Mann und Frau dann auch hinein. Vier Kompetenzen haben Sie uns genannt, die einfach eine Voraussetzung sind oder die man sich doch mühen sollte zu erlernen, wenn man auf Dauer eine glückliche Partnerschaft führen möchte. Ja, gehen wir doch noch einen Schritt zurück. Sie, Pater Busse, als so zölibatär liebender Priester, Was macht Sie denn eigentlich kompetent, nun Ehepaare erfolgreich zu beraten und auch heute über diese Wiederbelebung der Liebe in der Ehe zu sprechen, ja sogar über diesen Zauber der ersten Liebe, den in der Ehe neu zu entdecken? Da werden sich doch bestimmt viele fragen, die jetzt mit Religion und Kirche nicht so viel am Hut haben oder auch meinetwegen was am Hut haben. Na, was kann Pater Busse denn eigentlich da so sagen?
Also ich gehöre ja zu einer religiösen Gemeinschaft und die Mitbrüder, auch wenn es dann jetzt alles Männer sind, so die Alltagsprobleme sind doch dieselben wie in einer Familie. Und da muss ich auch ständig trainieren, wie kann ich denn das mit denen auskommen. Wir haben, wenn wir in unsere Gemeinschaft aufgenommen werden, ein sogenanntes Noviziat, wo man dann nach Möglichkeit auch die Kontakte nach außen reduziert, also so eine Art U-Boot-Situation. Und in diesem Nahkontakt wird natürlich dann auch die Schwachstellen des Einzelnen sichtbar. Und weil man nicht irgendwohin flüchten kann, muss man sich dem stellen und muss das sozusagen bearbeiten. Und wenn man das schafft, ist es gut. Und wenn nicht, dann verlässt man eben die Gemeinschaft. Also ich glaube erstmal, dadurch, dass ich ja mit vielen Menschen auch im Nahkontakt bin, sind viele Dinge ähnlich. Und das andere natürlich, ich sag's mal salopp, ein Arzt muss auch nicht jede Krankheit selber gehabt haben, die er behandelt. Also ich kann ja im Grunde genommen auch ganz viel aufgrund dieser vielen, auch sehr persönlichen und auch tabufreien Gespräche, die ich mit Ehepaaren führe, dann spüren, wo drückt dir denn der Schuh oder auch was funktioniert denn, was geht, was ist Illusion. Also genau dieser intensive Austausch mit vielen Paaren. Und das Schöne ist, ich habe auch zu tun mit vielen Paaren, die wachsen wollen, also nicht nur eben, die sehr problematisch mit Altlasten zu kämpfen haben, kurz vor der Scheidung stehen, sondern auch, die einfach wachsen wollen. Von daher gesehen habe ich auch einen reichen Erfahrungsschatz von den Dingen, die in der Praxis funktionieren, die tatsächlich auch eine Beziehung wachsen lassen. Und weil ich mich so als Drehscheibe für Fremderfahrungen verstehe, also wie gelingt diese Lebenskompetenz oder wie kommt diese Lebenskompetenz von Paaren, die es gut miteinander können, zu denen, die es weniger gut miteinander können, da sehe ich meine Aufgabe drin in der Vermittlung.
Jetzt haben wir ja von dem gesprochen, was man mitbringen sollte oder die Kompetenzen, die man sich aneignen sollte, eben die Fähigkeit, eine Gefühlssprache zu entwickeln, sich ausdrücken zu können. Sie nennen da auch eben biblische Beispiele, dass Jesus eigentlich immer auch jemanden anspricht, der geheilt werden möchte und ihn fragt, also wovon willst du geheilt werden? Also auch diese Selbstwahrnehmung in ihm dann eigentlich hervorlockt. Das zweite war die Kompromissfähigkeit, das können wir uns denken und natürlich eine Schlüsselkompetenz eben das Vergeben können, die Barmherzigkeit und auch unterschiedliche Bedürfnisse von Nähe und Distanz einfach wahrnehmen, am anderen die Unterschiede zwischen Frau und Mann wahrnehmen. Was sind denn so aus Ihrer langjährigen Erfahrung immer wiederkehrende Partnerschaftskonflikte, beziehungsweise ich will da gleich ein heißes Eisen auch anfassen. Es ging ja darum, dass man immer auch das Feuer der Liebe am Lodern, am Glimmen halten sollte, also immer wieder etwas nachlegen sollte, dann kommen wir doch auch gleich einmal zu dem ganz Besonderen, was die eheliche Liebe vereinigt, nämlich sie gipfelt ja in der körperlichen Vereinigung der Ehepartner und sollte doch auch Kraftquelle für den Alltag sein, eben die Verbindung der Ehepartner vertiefen und auch stärken. Jetzt wird ja heute oft gesagt, ja, wenn es in der Sexualität nicht klappt, dann klappt es auch so nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt Sie sagen, der Weg ist eigentlich der umgekehrte, dann klappt es immer. Aber wie ist es denn, dass gerade die Sexualität ja eine komplizierte Angelegenheit zu sein scheint? An ihr werden einfach wohl, so meine ich, auch viele persönliche Unzulänglichkeiten offenbar, dass die Sexualität dann auch Ursache für große Missverständnisse und auch für Unzufriedenheit ist. Hat das immer auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Wesensunterschieden zu tun? Sie haben da auch in einem Ehepaar-Newsletter das Beispiel gebracht vom Herdfeuer und vom Buschfeuer. Ja, ist die Sexualität, die gelebte Liebe, auch die körperliche Liebe, ist das auch so ein Problemfeld für viele Ehepaare und wie kann man denn da Blockaden überwinden?
Gut, also jetzt die konkreten oder häufigsten Fälle, eben psychisch bedingte Impotenz beim Mann, also Erektionsstörung oder Frigidität. Ich würde sagen, die körperlichen Probleme, mit denen da die Paare kommen, da ist der Körper mehr oder weniger Symptomträger für etwas, was sozusagen in der seelischen Beziehung nicht stimmt. Ja, ich glaube schon, dass einfach Sexualität ist ja ein körperlicher Ausdruck der unsichtbaren Liebe. Und Ich habe das immer wieder erlebt, dass manche Männer meinen, wenn sie die Frau zum Schlafen einladen oder auffordern, dann ist das sozusagen das Signal, du, das Problem ist für mich damit gelöst. Und Frauen finden das als Vergewaltigung in der Ehe und sagen, nein, wir müssen das erst im Gespräch geklärt haben. Erst wenn wir wieder sozusagen die Verstopfung in unserer seelischen Beziehung rausbekommen haben, dann ist gleichsam das körperliche Einswerden der stimmige Ausdruck. Sonst ist das eine Form von zeichenhafter Hochstapelei. Das heißt, wir drücken durch körperliche Zeichen etwas aus, was seelisch gar nicht da ist. Und diese Hochstapelei, das ist halt so eine häufige Sache, die dann aber letztendlich auch die sexuelle Bedrückung eigentlich aushöhlt. Und dann kommt eben der Frust, dann gibt es diese Ausweichmanöver und das Vorgeben, ach, ich habe heute keine Lust, oder ich bin zu müde, oder ich bin zu krank, oder ich habe Kopfschmerzen. Und dann auch manchmal die Frustration, wenn jetzt der Mann entspannt nach dem Samenerguss dann einschläft und die Frau will eigentlich noch mit ihm reden und er grunzt schon daneben. Da ist auch so viel an Verletzungen möglich, eben weil es gerade so ein sensibler Bereich ist, dass dann sozusagen schon wieder die Angst vorm nächsten Mal dann da ist. Und ich bin immer wieder bekümmert, wie viel verkehrsberuhigte Zonen es in vielen Partnerschaften gibt. Ich meine, der Martin Luther hat noch geraten, also zweimal pro Woche sollte man Sex haben. Ich bin immer wieder überrascht, dass diese Luther-Regel überhaupt nicht so alltäglich selbstverständlich ist. Aber eben, wenn man dann gleichsam nicht an den Symptomen rumdoktert, sondern mal guckt, wie geht denn die Beziehung, wie findet denn wieder Seele zu Seele, wie findet wieder Geist zu Geist, also wie findet das Ich zum Du? Und dann auf einmal geht wieder manches auch ohne irgendwelchen technischen Hilfsmittel oder Medikamente.
Haben Sie denn dann in Ihrer reichhaltigen Erfahrung als Familienseelsorger oder auch eben als Beichtvater, als geistlicher Begleiter von Ehepaaren dann die Erfahrung gemacht, dass man erst wieder so ein bisschen seelischen Reparaturkit leisten muss und dass die Liebe dann auch wieder fließt, auch die Sexualität, auch der Ausdruck der körperlichen Liebe? Pater Kentenich, der Gründer der Schönstattbewegung, spricht ja auch, sollte eigentlich immer, wenn es dann zu der körperlichen Liebe kommt, eine Einheit sein aus eben nicht nur der körperlichen Liebe, sondern dass die Seele da auch mitgeht.
Gut, es gibt ja eine ganze Reihe Paare, die dann signalisiert haben, manchmal nach Jahren, sie haben unsere Ehe gerettet. Das war ja genau dann das, wo man diesen Frust, den der Einzelne erlebt, der dann die Verzweiflung führt und wir passen nicht zusammen. Und dann trennt man sich und probiert es mit dem Neuen und stößt dann sehr bald wieder an die Grenzen. Ich meine, es gibt ja populäre Fälle in der Politik und im Sport und im Business, wo dann die Leute grundsätzlich nicht an der Ehe zweifeln, an der Ehe festhalten, aber sie eben alle 2 Jahre mit einem Neuen probieren, weil sie sagen, ich habe mich verwählt, anstatt jetzt mal die Probleme zu nutzen, um die Kompetenzen, die scheinbar nicht ausreichen, für die Schwierigkeiten an den Kompetenzen zu arbeiten, da besser zu werden. Also wenn ich einfach tatsächlich erlebe, was Paaren hilft, in Geduld, auch in Geduld mit sich selbst, eben nicht zu resignieren, sondern da dran zu bleiben, sich das sozusagen im On-the-Job-Training gleichsam anzueignen, weil man das eben nicht von zu Hause mitbekommen hat oder nicht in irgendwelchen Management-Seminaren gelernt hat, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Da muss man es eben halt in der Ehe lernen. Und also meine Aufgabe ist ja dann oft tatsächlich diese Ermutigung, bleibt dran, das braucht eine Weile, ehe dann ihr den Erfolg seht. Da merke ich auch diese Ungeduld, das muss so ähnlich, wie man eben einen Kopierer in 2 Stunden reparieren kann, aber so schnell können wir uns nicht reparieren und auch den Partner nicht reparieren. Und wir sind es von der Technik her gewohnt, wenn etwas nicht funktioniert, wird es ausgetauscht. Und so können wir eben halt mit uns Menschen nicht umgehen.
Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch noch etwas zitieren aus dem schon genannten Ehepaar-Newsletter, den Sie auch mitschreiben. Unter dem Stichwort Dynamit für die Ehe haben Sie dann auch Pater Kentenich zitiert. Und zwar war das 1961. Pater Kentini steht ja ganz und gar auf dem Boden der kirchlichen Lehre und er sagte dann da, wenn unsere Liebe sich nicht vervollkommnet, ausreift, dann erkaltet sie mit der Zeit. Das ist ja genau unser Thema. Und weiter heißt es dann, wenn ich heilig werden will, auch durch den ehelichen Akt, dann habe ich und behalte ich auch das Recht, auch innerlich den vollen Genuss durch den Akt zu genießen. Ich muss dann allerdings auch dafür sorgen, dass auch das Gegenüber denselben Genuss haben kann. Soweit Pater Kentini nicht 1961 in den USA. Also das ist ja eigentlich schon auch sehr, sehr positiv, was zu der Zeit kirchlicherseits nicht immer so rüberkam. Also ist es eben auch keine, wenn man sagt, da haben wir Probleme und ach, lassen wir das einfach, das Thema Schlafen und Ruhen, also wenig Verkehr sozusagen, wie Sie gerade, verkehrsberuhigte Zone. Nein, das ist dann nicht die Lösung, sondern da muss man gucken, woran liegt es denn? Und wie helfen Sie da so Paaren dann auch weiter?
Gut, eigentlich der Königsweg, wenn sowas mal eine Beziehung scheinbar am Ende ist, ist tatsächlich diese Rückbesinnung auf den Anfang. Also, dass der Funke überspringt am Anfang. Es gibt ja also die beiden Ehetypen, also die Funken-Ehe, wo der Funke überspringt gleich bei der ersten Begegnung. Oder dann die Kachelofen-Ehe, wo man sich vielleicht am Arbeitsplatz kennenlernt und merkt, ich schätze dich als Arbeitspartner und mit der Zeit wird dann mehr draus und man kann es eigentlich gar nicht genau benennen. Wann ist eigentlich diese Überzeugung gereift, auch mit dir könnte ich durchs Leben gehen? Also es gibt diese beiden Ehetypen, wir haben alle beide was für sich. Und wenn man dann wieder dieses Ich will dich lieben und achten, also was gibt es denn tatsächlich bei dir an Gutem, was stand denn am Anfang eigentlich im Vordergrund? Wenn man sich darauf besinnt, dann ist das sozusagen eine Verabschiedung, ich habe eigentlich ein Ungeheuer neben mir, das mich nur quält, sondern tatsächlich, da war ja was. Und diese Rückbesinnung auf diesen Anfang, das ist ja genau das, was wir heute so zum Thema machen wollen. Ich bin übrigens auf diesen Titel von heute gekommen, weil wir bei unseren Familienfreizeiten, also diese Seminare, so eine Woche mit den Eltern und den Kindern, gibt es dann meist nur für die Eltern, die Kinder sind dann beschäftigt am Abend, so eine Erzählrunde. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt und warum haben wir uns füreinander entschieden? Und diese Erzählrunde, so auf dem zweiten, dritten Abend, da merke ich einfach, das bringt nochmal klimatisch für die ganze Gruppe und für die ganze Woche und auch für das einzelne Paar. Also so viel Positives. Und dass dann diese Dynamik des Neuen aufeinander zu auch nochmal stärker wird. Weil die Psychologen sprechen davon, man kann ressourcenorientiert arbeiten oder defizitorientiert arbeiten. Also ich schaue einfach, kann ich die Stärken, die einer mitbringt, wahrnehmen und die fördern? Oder schaue ich nur auf die Fehler und sage, das muss aber anders werden? Und ich merke halt, wenn man so defizitorientiert rangeht, dann ist das Selbstwertgefühl auf dem Keller. Und da hat man gar nicht den Mut, sich zuzutrauen, dass man es besser könnte. Wenn man dagegen ressourcenorientiert von den Stärken ausgeht und sagt, das schätze ich an dir, das stärkt das Selbstwertgefühl. Und das ist die Voraussetzung, dass man sich überhaupt zutraut, was anders, was besser zu machen. Und deshalb so eine goldene Regel, sagen Sie Ihrem Partner mal 10 gute Eigenschaften, aber nicht nur aufgezählt, sondern illustrieren Sie das immer auch durch eine Lebensbeobachtung. Und ich merke einfach, wie dieser Goldgräberblick auf den Partner einfach dann wieder neu Zukunft eröffnet.
Der Goldgräberblick, na, wem das hier heute nicht hängen bleibt, dass wir eben nicht immer nur den Finger in die Wunde legen und den oder auf das gucken, was wir eben, was noch nicht ist oder was wir noch nicht erreicht haben, sondern ja, wie Sie sagen, man besinnt sich auch zurück auf den Anfang. Ja, hatten wir nicht schon einmal das Glück auf Erden, als wir nämlich den Mann oder die Frau unserer Träume gefunden und geheiratet haben? Also sich auf diese Glücksmomente zurückbesinnen und natürlich auch die Stärken, das Gute an dem anderen wahrnehmen, nicht immer nur das Negative. Also nicht defizitorientiert, sondern ganz stark ressourcenorientiert. Das war auch, glaube ich, immer Pater Kentinis Anliegen. Immer von den Stärken ausgehende, die motivieren und die beflügeln einfach, ja. oder? Haben Sie heute schon mal ein Kompliment gehört? Hm? Und da wachsen wir meistens so 10 Zentimeter über uns hinaus. Ja, an dieser Stelle darf ich auch Sie einladen. Sie können gerne anrufen, wenn Sie eine Frage haben, wenn Ihre Ehe ja vielleicht auf der Kippe steht, wenn Sie das Gefühl haben, den Zauber der ersten Liebe neu entdecken, um Gottes Willen, da sind wir völlig weit davon entfernt. Ist das nicht wirklich eine totale Illusion für uns? Nein, da kann man vielleicht dennoch was tun, da kann man doch auch in kleinen Schritten wieder aufeinander zugehen und sich auf das besinnen, was man einmal dem anderen gesagt hat, nämlich ihn lieben, achten und ehren zu wollen. Und das ist eben auch harte Arbeit, sage ich mal, eben, oder wie Sie sagen, Pater Busse, das ist nicht so eine leichte Reparaturangelegenheit, oder die Ehe ist eben wirklich Beziehungsarbeit, die man dann auch zu leisten hat. Sie können gerne anonym bleiben, wenn Sie uns anrufen möchten oder auch eine E-Mail senden oder direkt eben anrufen unter der 089-517-008-008 und Ihr Anliegen weitergeben. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 89517008008. Nach der Musik geht es hier weiter mit Pater Busse, erst Schönstadt-Pater, Familienseelsorger mit jahrzehntelanger Erfahrung, Paartherapeut, Hausrektor im Schönstadtzentrum München und dem Thema Ehe und Partnerschaft, den Zauber der ersten Liebe neu entdecken. Ehe und Partnerschaft, den Zauber der ersten Liebe neu entdecken. Ich bin im Gespräch mit Pater Elmar Busse, Schönstadtpater und Familienseelsorger. Mein Name ist Anjuta Engert. Und ich habe mich auch ein bisschen mit dem Goldgräberblick an die Bibel gemacht. Naja, ich will jetzt nicht protzen, ich habe nicht die ganze Bibel deshalb gewälzt, aber da habe ich einen schönen Spruch aus dem Hohenlied der Liebe gefunden. Da heißt es, stark wie der Tod ist die Liebe. Die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen. Auch Ströme schwemmen sie nicht weg. Ja, vielleicht sollten wir uns das manchmal auch wieder ein bisschen ins Bewusstsein holen, dass man, das zu sehen, was eigentlich alles schon ist oder was auch mal da war, also Stichwort Erinnerungskultur auch, da kommen wir sicher gleich noch darauf zu sprechen. Jetzt hat sich erst einmal eine Hörerin gemeldet aus Altötting, die ich begrüßen darf. Grüß Gott.
Ja, guten Morgen. Ich habe jetzt das Seminar, diesen Vortrag gehört und er hat mir sehr gut gefallen. Und wir arbeiten auch an, also ich bin 12 Jahre verheiratet und wir arbeiten auch immer wieder an unserer Ehe. Aber diesen Goldgräberblick habe ich gemerkt, der ist etwas blass geworden bei mir. Und es ist auch so, wir haben spät geheiratet und wir haben ein Kind, also ein Einzelkind. Und da leidet dann oft unsere Ehe auch darunter, weil die kommt dann auch, also die ist ziemlich dominant auch. Also das ist oft so schwierig, diese Dreierkonstellation. Und dann würde mich noch interessieren, auch Seminare, wo ich mich dann daran wenden könnte.
Ja, Pater Busse.
Gut, klar, jetzt in dem Moment, wo dann die Kinder kommen, auch wenn es ein Einzelkind ist, das ist nochmal eine ganz neue Situation. Nur die letzte Sendung, die wir hier in dieser Reihe hatten, da ging es genau darum, Eltern werden, Eltern sein, Paar bleiben. Ich glaube, wir müssen einfach deutlich machen, die Ehe ist das Sakrament, nicht die Familie. Und letztendlich hat auch das Kind was von Ihnen als Ehepaar, wenn es Ihnen beiden gut miteinander geht. Und aus dem Grund, glaube ich, ist es durchaus berechtigt, dass Sie sich als Paar auch gegenüber Ihrem Kind abgrenzen und sagen, jetzt hat nur Papa und Mama Zeit füreinander und dann nachher bist du wieder dran. Also ich denke, ein Ehepaar mit 7 Kindern, das ist jedes Mal ein Kampf. Die haben sozusagen als ihre Überlebensstrategie, dass sie sich immer wieder zum Tanzkurs anmelden. Und das ist ein fixer Abend mit einem fixen Beginn und das kostet Geld. Und es ist jedes Mal ein Kampf, sich da rauszulösen. Aber wenn sie dann gemeinsam übers Parkett schweben und dann ist nur noch der andere ganz wichtig, dann sagen sie, Gott sei Dank haben wir es heute mal wieder geschafft. Ja, also ich glaube, dass wir das nochmal im kleinen Blick haben. Wenn sie sich ihrem Kind verweigern oder Grenzen ziehen und sagen, nein, du jetzt nicht, dann brauchen sie keine Schuldgefühle zu haben, solange das nicht chronisch ist, sondern diese Zeit, die sie mit ihrem Mann verbringen, das ist gleichsam die Qualitätssicherung nachher ihrer Hingabe an das Kind. Mhm. Also da brauchen sie keine Schuldgefühle zu haben. Das, ja. Also sie haben zum Beispiel jetzt im Juni noch so ein Tanzwochenende. Wir haben das mal so Dance and Pray genannt, so von Freitagabend bis Sonntagvormittag, eben ohne Kinder oder ohne Kind, wo ich von den vorangegangenen Jahren einfach merke, also Tanzen ist somit eigentlich eines der schönsten Möglichkeiten, sich wieder als Paar neu zu sehen und eben mal alles andere beiseite zu lassen.
Und dieses Dance and Pray Wochenende ist bei Ihnen in München?
Ja, das ist...
Genau, da gibt es ja verschiedene Angebote.
Ja, ich habe es auch dann in Memmels noch eins, dann Ende Mai, am letzten Wochenende von Pfingstferien. Und hier in München haben wir das dann, muss ich das mal wieder gucken, am 12. bis 14. Juni. Da kann man auch über die Homepage vom Zentrum, also schönstadt-münchen.de, da sind die ganzen Veranstaltungen eingepflegt, oder familienbewegung.de, da findet man sowas. Oder auch so Wochen, Familienfreizeiten im Sommer, die sind auf familienbewegung.de dann zu holen. Und ich merke tatsächlich, das bringt ganz viel. Hätte ich nie gedacht, dass man so in 6 Tagen doch so viel so an Kompetenzen auch vermitteln kann. Und auch dieses Gefühl, da sind ja auch andere Paare, die wachsen wollen. Also man kommt sich da nicht irgendwie so blöd vor. Es war interessant, ein Mann hat mal dann seinem Kollegen gesagt, was er da macht. Und dann sagt der andere ganz entsetzt, was? Du hast das nötig? Ich dachte, deine Ehe sei so gut. Also es gibt doch in ganz vielen Köpfen so die Vorstellung, man investiert erst dann was in die Beziehung, wenn man kurz vor der Scheidung steht. Und dieses Prophylaktische, dieses Präventive, dieses, wir wollen ja eigentlich miteinander wachsen, nicht, dass wir jetzt große Probleme haben, sondern wir wollen einfach geschickter werden. Das ist auf dem Ehesektor immer noch so, was ganz Fremdes.
Ja, ich hoffe, das hilft Ihnen ein bisschen weiter,
ja,
wo Sie sich informieren können und sicherlich so Gewohnheiten abzulegen, ja. Das ist sicherlich sehr, sehr schwer, kann ich ganz gut Ihnen nachvollziehen, aber vielleicht schaffen Sie es ja doch mal, wenn Sie einen festen Eheabend sich einplanen, wo Sie wirklich weg müssen, dann geht das vielleicht einfach besser. Alles Gute
Hat
Ihnen.
Hat mir sehr gut geholfen, vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja. Das ist natürlich wirklich nicht alles so einfach. Die Kinder drängeln sich natürlich permanent irgendwo rein. Kaum ist da eine Lücke, schon sind sie dazwischen. Und manchmal hat man dann einfach auch nicht so den Nerv, immer das auch eigene vielleicht durchzusetzen. Genau, wobei es ja auch immer heißt, der Ehe den ersten Platz einräumen. Ich glaube, das ist auch irgendwie was ganz Schwieriges heute, wo es gerade so viele Möglichkeiten gibt, auch noch in diesem und jenem Verein sich zu engagieren und da ist man gefragt und da soll man noch was tun und so ist jeder an verplant und das ist sicherlich auch eine Schwierigkeit. Oder welche Erfahrungen haben Sie da, Pater Busse?
Oh ja, ich kann mich noch erinnern, als Student, das war mal schockierend in Erfurt, da war so ein Vorzeige-Ehepaar, die haben ganz viel kirchlich getan, aber links als Paar, sondern jeder für sich allein. Und dann hat sich dieses kirchliche Vorzeige-Ehepaar scheiden lassen. Das heißt, wir sind auseinandergedriftet, ohne es eigentlich zu merken. Und dann natürlich dann, wenn man es dann feststellt, ist es manchmal tatsächlich zu spät, weil dann auch die Hoffnung irgendwie erstorben ist. Von da gesehen haben wir der Schönstadtbewegung den Brauch. Also einmal in der Woche ein Beziehungspflegeabend, so ungefähr 1,5 Stunden, wo wir einfach uns nur die Frage stellen oder mit der Frage umgehen, wie geht's uns zwei miteinander? Das wirkt auf den ersten Blick ganz viel, aber auf die Dauer gesehen, es rechnet sich. Also die Paare, die sich das gönnen, merken, die Missverständnisse können wir schneller ausräumen. Und am Ende, wenn man dann doch meint, ach, wir verstehen uns, wir brauchen das nicht, das andere schreit so laut, mach mich. Und dann stürzt man sich wieder da rein und lässt das schleifen. Und dann merkt man, hoppla, die Verletzungen nehmen zu. Und dann braucht man doch wieder viel Zeit, um dann die Verstopfungen aus der Beziehung rauszuräumen. Ich denke an ein Ehepaar, die haben sehr spät geheiratet, dann kamen die ersten Jahre auch keine Kinder, haben sie viele Reisen gemacht und dann auf einmal hat es geklappt und bekamen die vier Kinder hintereinander und alle Freunde fragten, wie haltet ihr das aus, wenn man euren vorherigen Lebensstil kennt? Und dann meinten die, gut, wir hatten unsere Selbstständigkeitsphase, unsere Paarphase und jetzt ist eben die Kinderphase dran. Also ich merke, dass es durchaus manchmal Sinn macht, in dieser Rush-Hour des Lebens oder Rush-Hour der Familienkarriere, dass man sagt, wir reduzieren unser äußeres Engagement und gerade jetzt auch, wenn die Kinder klein sind, dann schränken wir mal tatsächlich unsere gesellschaftlichen Fähigkeiten, unser Ehrenamt auch ein und begreifen, wenn wir aus unseren 1, 2, 3, 4 Kindern einfach Menschen heranbilden, die dann später in der Lage sind, das Leben zu meistern. Da haben wir ganz viel für die Gesellschaft, aber auch ganz viel für die Kirche getan. Es gibt also dieses Modewort Nachhaltigkeit. Also wenn einfach jetzt Eltern sich wirklich darum bemühen, dass ihre Kinder beziehungsfähige, lebensbejahende Menschen werden, es braucht ganz viel Zeit, dann dürften sie durchaus sagen, dann können wir zu anderen Dingen, die jetzt von uns gefordert werden, auch mal Nein sagen.
Ich glaube, das ist was ganz Wesentliches. Ne? Man bekommt natürlich die Anerkennung dann in dem Moment nicht so sehr von außen, die man sich vielleicht immer bei allen anderen gesellschaftlichen Engagement, da bekommt man sie dann, aber in der Schönstattbewegung ist es ja auch mal Brauch zu sagen, also Familie, das ist eigentlich jetzt zuerst mal die erste Berufung und wenn man mehrere Kinder hat dann und das ernsthaft betreibt, sage ich mal, dann ist man eigentlich auch schon ganz gut beschäftigt und dann kriegt man aber auch, denke ich, das zurück, einfach schon relativ frühzeitig, dass die Kinder dass man merkt, dass es irgendwie auch gut ist, dass die Kinder einfach gut heranwachsen. Ja, ich darf Sie einfach noch mal auch daran erinnern oder wenn Sie anrufen möchten, Sie können das gerne tun. Sie können hier wirklich Ihre Fragen stellen. Sie können auch die anonym weitergeben an Pater Busse über Ihren Partnerschaft den Zauber der ersten Liebe neu entdecken. Sie erreichen uns jetzt unter der Hörernummer 089517008008. Ja, einen Eheabend einrichten an meiner Woche, sagen Sie, wie es bei Schönstatt der Brauch ist, damit das Ventil nicht so verstopft oder dass man einfach auch regelmäßig dabei ist und sich nicht so etwas anstaut, das dann nachher einfach nur wieder schwer zu bereinigen ist. Man kann das ja auch mit einem Frühjahrsputz vergleichen. Pater Busse, wie können wir denn auch mal das Bild, was wir so voneinander haben, im Laufe der Jahre, da hat man so gewisse Gewohnheiten und man sieht den anderen mit einem gewissen Blickwinkel und man sieht vor allem meistens ja immer den einen schwarzen Punkt auf dem ganzen weißen Papier, also die eine Schwäche des Partners und muss sich dann doch immer wieder mühen, diesen Goldgräberblick sich anzueignen. Wie kann man sich denn so vom Staub der Gewohnheit auch mal zu befreien, wenn man vom anderen immer nur ein bestimmtes Bild hat, dass man auch versucht, ihn mal wieder neu zu sehen?
Gut, es gibt ja von den Medien her diese Regel, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Also wir bekommen ja jeden Abend frei aus die Katastrophen der ganzen Welt geliefert. Und das Heimtückische ist, wenn wir diesen Filter, also nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht, dann gleichsam für uns selber übernehmen. Das ist das wirklich Heimtückische. Ich habe das die 3 Jahre, wo ich in Stuttgart war, so mitbekommen. Es gibt bei den Schwaben das Sprichwort, nicht gebruddelt ist Lob genug. Also wenn man nicht bruddeln, also wenn man nicht meckert, dann ist das Lob genug. Gutes Problem gibt es in anderen Landstrichen auch, also mir war nur das Wort gebruddelt, das war mir halt damals aufgefallen. Ich finde es schon gut, dass man einfach eine andere Kultur entwickelt für die Partnerschaft. Nein, wir entdecken uns beim Gutes tun und geben Feedback. Also ich merke einfach so dieser kleine aufmerksame Blick, dieser dankbare Blick, schön, dass du das gemacht hast, schön, dass du daran gedacht hast, schön, dass du mein Lieblingsessen gekocht hast, schön, dass du nicht vergessen hast, das mitzubringen oder schön, dass du mein Auto aufgetankt hast. Also diese sich beim Gutes tun erwischen und das dann rückmelden, also diese Kultur der Dankbarkeit, die hilft sowieso mit einem Staublappen dann den Staub des anderen, was mir auch erlebt. Du hast deine Schwächen und das hast du wieder vergessen, da bist du unordentlich und so. Das bleibt natürlich auch. Ein sehr schöner Brauch, der eigentlich dann oft nach der Hochzeit abhanden kommt, ist das Liebesbriefschreiben. Also ich merke einfach, wenn man sich zum Hochzeitstag, zum Geburtstag, zum Namenstag, zu Weihnachten, zu Ostern oder jetzt zu Pfingsten mal wieder die Zeit nimmt und dem Partner einen handschriftlichen Liebesbrief schreibt, und so ein paar Situationen einfach aufgreift aus letzter Zeit, wo man einfach sich freut, wie der Partner reagiert hat, das wirkt einfach ganz stark.
Ja, wenn Sie das so sagen, da erinnere ich mich auch an ein Ehepaar, was wir hier in der Sendung auch schon eingeladen hatten in der Lebenshilfe. Und die waren eigentlich schon getrennt und haben aber auch das wiederentdeckt, sich gegenseitig Liebesbriefe zu schreiben. Und ich glaube, das war auch ein großes Moment, wo sie wieder auch eine gegenseitige Brücke bauen konnten. Ja, nur da muss man sich heute wirklich regelrecht aus gewissen Zwängen wahrscheinlich raushalten und sich wirklich die Zeit dann auch nehmen, um das wirklich zu tun. Und also auch da wieder so den ersten Rang geben, also einen ganz wichtigen Platz einräumen. Das muss man wahrscheinlich immer wieder sich neu erkämpfen.
Ja, also dass wir uns verabschieden, dass die Ehe von selbst funktioniert. Also ist eben, die Ehe ist eine lebendige Beziehung und alles Lebendige braucht Pflege. Der Erich Fromm hat das sehr drastisch formuliert, er sprach von der Nekrophilie, also der diesen Begriff von sexuell perversen Verhalten, Sexualität mit Toten übertragen auf gesellschaftliche Vorgänge. Das heißt, wir tun uns heute leichter, mit toten Dingen, also mit Geräten, mit Maschinen umzugehen, als mit dem Lebendigen. Von Johannes Paul II., der sprach immer von der Kultur des Todes und wollte dieser Kultur des Todes die Kultur des Lebens gegenüberstellen. Und wenn wir einfach klar haben, ja, das, weil es etwas Lebendiges ist, braucht es Pflege, braucht es Beziehung, braucht es Nahrung, braucht es Zeit, dann sind wir einfach auf einem guten Weg und sagen nicht, das muss doch von allein funktionieren und all unsere Energie, all unsere Aufmerksamkeit richten wir nur nach außen.
Und dennoch, da schreiben Sie auch in einem Ehepaar-Newsletter, braucht es jetzt nicht immer die Heldentat. Sie beschreiben da auch ein Paar, wo er eher so der Perfektionist ist, der alles maßgeschneidert macht und diesen Anspruch auch eine Partnerschaft an sich stellt. Und jetzt ist es ja sowieso so, dass in der Partnerschaft immer auch schon zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, ja, Welten aufeinandertreffen. Das macht es dann ja manchmal auch nicht immer so leicht. Und Sie sagen da auch nicht, dass viele ist dann ausschlaggebend. Auch für Jesus ist nicht der Maßstab, wie viel man jetzt gegeben hat an Liebe dem anderen, sondern der subjektive Maßstab ist entscheidend. Also besser das Wenige, was ich geben kann, als gar nichts zu geben, oder?
Ja, das ist eben diese arme Witwe, die zwei Kupfermünzen in den Opferstock wirft und wo Jesus sagt, die hat mehr gegeben als alle anderen, weil sie alles gegeben hat, was sie hatte. Und wenn ich eben halt müde bin und kaputt bin und also wirklich ganz, ganz wenig habe, aber dann doch dieses Wenige dem Partner schenke, im klaren Wissen, also objektiv ist es eigentlich lächerlich. Und da möchte ich tatsächlich Paare ermutigen, dass sie diese Scham an dieser Stelle überwinden und sagen und sich selber sagen, nein, dann schenke ich dir das Wenige, was jetzt möglich ist. Und nicht aus dem Stolz oder aus einer Eitelkeit oder aus dem Anspruch an sich selbst dann sagen, nee, ich dir sowas Erbärmliches schenke, schenke ich dir lieber gar nichts. Denn dann ist ja wieder der Fluss der Liebe abgebrochen. Also es gehört, glaube ich, mit zur ehrlichen Demut, dass man auch in Müdigkeit und in Krankheit und, weiß nicht, angefressen sein und wo die Gefühle einfach abgestorben sind, so in Zeiten der Ebbe, das Wenige, was möglich ist, dem Partner schenkt. Also manchmal ist ja ein Blick und ein Lächeln, das merkt man bei der Pflege von Kranken, die manchmal nichts sagen können, aber wo eigentlich ein Lächeln, ein Blickkontakt, das die Form ist, wie sie sich erkenntlich zeigen können. Und die gilt natürlich auch dann, wenn man nicht schwer im Bett, also schwer krank im Bett liegt, sondern auch so dieses wieder längeren Blickkontakt halten, beim Anschauen ein Lächeln so langsam wachsen lassen, dass die Mundwinkel wieder von unten nach oben hochkommen. Das sind so kleine Zeichen, das ist so wie Vitamine, das sind auch im Milligrammbereich oder noch kleiner, aber wir brauchen das. Und wenn wir uns da tatsächlich dort auch ein Stück befreien und sagen, es müssen nicht immer die Heldentaten sein, es muss nicht immer die frisch gemalerte Küche sein oder sonst was, sondern so diese Kleinigkeiten, die halten einfach die Beziehung lebendig.
Ja, ich freue mich, jetzt hat sich ein Pater gemeldet, Pater Ludwig Brunner aus Rheinbach darf ich hier begrüßen in der Sendung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, hier ist Paulus Brunner. Ich war 38 Jahre in Südafrika und ich habe jetzt etwas Großes gehabt, also die Bischofssynode 2015. Und da hat der Freiburg, also das Konradsblatt hat da geschrieben, also der Klaus Nientis, der Chefredakteur, der Der hat geschrieben, wenig zu spüren vom Glauben, Sinn der Gläubigen. Und dann hat er gesagt, also die meisten Gläubigen und Priester als Haltung nicht mehr akzeptiert. Das heißt, also da ist großes Problem im Sex. Und ich habe ihm jetzt geschrieben oder an das Konradsblatt geschrieben, weil das ist wichtig zu verstehen, weil das die priesterliche, die Ehelosigkeit als die Liebe zu Männern und Frauen zu Frauen. Und da habe ich ihm geschrieben, Jesus hat sich in Männern und Frauen verliebt. Bei den Aposteln angefangen, die so verliebt in Jesus waren, dass sie ihrer gewohnten Arbeit nicht mehr gefolgt sind und nur noch Vertrauen in den geliebten Jesus hatten. Das hatte doch mit Eros nichts mehr zu tun. Und das ist wichtig, dass wir den Unterschied wissen, dass da so eine Liebe auf den ersten Blick besteht. Und das ist auch, was zu sagen hat, dass man sich verliebt, ohne die Person richtig zu kennen, wo das herkommt. Und das ist das Göttliche in jedem Menschen.
Ja, gehen wir das weiter an Pater Busse. Vielleicht möchten Sie dazu noch etwas sagen.
Gut, ich glaube tatsächlich, dass durch die ganze Versexualisierung der Gesellschaft gleichgeschlechtliche Freundschaften irgendwie so ein bisschen so ein Geschmäckle bekommen haben und man dann vielleicht manchmal mehr auf Distanz geht, bis hin zu diesem Wort Homophobie, also Angst vor möglicher eigener Homosexualität, was hier als Vorwurf gemacht wird. Also ich glaube schon, wir bräuchten einen neuen, unbekümmerten Umgang mit Männerfreundschaft, mit Frauenfreundschaften, aber nach wie vor für alle dauerhaften Freundschaften, sei es jetzt in der Partnerschaft, der Ehe, sei es eben sonst Freundschaften, gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten einer lebendigen Beziehung. Und da gehört eben mit dazu, dass ich immer wieder auch Liebe investiere, Zeit investiere und dass es Phasen gibt, wo ich gleichsam den anderen nur als Last erlebe, aber nicht so in dieser Egoismuskultur dann sage, weil augenblicklich ich dich nur als Last erlebe, lasse ich dich fallen. Sondern dass wir einfach dann weiter investieren, den anderen ein Stückchen mittragen und irgendwann mal, wenn er wieder so aus dem Loch seiner Verzweiflung, aus dem Loch seiner Antriebslosigkeit, aus dem Loch seiner Depression rausgekommen ist, dann kann er sich auch in Dankbarkeit wieder um mich kümmern. Also dass wir einfach den großen Atem haben und diese Großzügigkeit haben, ich investiere einfach Liebe, ich investiere Barmherzigkeit, ich investiere Wertschätzung in dich, auch wenn vielleicht im Moment nichts davon zurückkommt. Also Jesus sagt ja selber, beschränkt euch nicht auf das Reagieren, sondern habt den Mut zu investieren. Und dieser Satz, wenn ihr nur denen etwas gebt, die euch etwas geben, so diese ganze Kette von Aussagen, da sagt ja Jesus, wenn wir es verallgemeinern, beschränkt euch nicht auf das Reagieren, wie du mir, so ich dir. Klar, am Anfang einer verliebten Beziehung steht das Reagieren. Ich reagiere auf deine Vorzüge, ich fühle mich elektrisiert, ich verliebe mich. Das ist ein Reagieren des Herzens auf die Vorzüge des anderen. Aber wenn wir im Reagieren stecken bleiben würden, dann ist nach 2 Jahren spätestens die Beziehung am Ende. Sonst kommt dazu, dass wir dann, nachdem sozusagen das Reagieren Starthilfe geleistet hat, ist ja beim Auto auch so, der Anlasser bringt erstmal den Motor zum Laufen. Aber wenn der Motor selber läuft, dann muss der Anlasser rausgenommen werden. Und so ähnlich sage ich auch, es kommt darauf an, dass wir in der Beziehung immer wieder auch den Mut haben, Liebe und Menschlichkeit zu investieren. Und mir fällt halt auf, gut, das weiß ich auch von mir selber, dass dann, wenn der andere sich eben gerade nicht als Mensch aufführt, also dann, wenn er die Liebe am wenigsten verdient hat, dass er genau in solchen Momenten aber die Liebe am meisten braucht. Und wenn der Partner aus dem Gefängnis des Reagierens rausgefunden hat und spürt, verdient hast es jetzt nicht, dass ich dich liebe, aber du brauchst es jetzt und deshalb schenke ich dir das, dass das erst einmal dann aus diesem Käfig des gegenseitig sich wieder Vergeltens beide ausbrechen lässt und die in die Freiheit der göttlichen Liebe wieder hineinfinden können.
Mhm. Ja. Insofern sind ja auch Kinder unsere Lehrmeister, denn gerade die machen uns das ja auch vor, wenn sie schreien oder irgendwo gar nicht mehr rauskommen, dass sie dann die Liebe am meisten brauchen. Genau. Ja, Pater Brunner, Sie noch ganz kurz?
Ja, gut, also ich sage halt nur, ich danke Ihnen für das, was Sie jetzt gesagt haben. Und ich möchte noch immer dazu sagen, ich bin ja jetzt schon 75 Jahre alt, ich bin jeden Moment glücklich mit Jesus und göttlich Gleichgesinnten, göttlich verliebt zu sein. Und das ist eigentlich das, was drauf ankommt, damit wir auch die Homosexuellen in dem richtigen Licht sehen. Nur, dass die Homosexuellen nicht den Fehler machen, um in das tierische Eros-Denken hineinzukommen. Und das ist das eigentlich, wo das Große dran ist, dass man da nicht hineinkommt. Das ist was Tierisches, was da ist. Und der Mensch hat beides. Und wir haben ja keine Sinneseigenschaften, um den anderen zu lieben. Die Tiere haben das, die riechen oder die schreien und machen sich einander bemerkbar, wie der Bulle und die Kuh. Und dann finden die sich und riechen und da hat es mit Liebe gar nichts zu tun. Das ist etwas Biologisches, was im Menschen und im Tier da ist.
Ja, danke, Pater Brunner. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Aber vielleicht da noch eine kurze, doch noch mal eine Anmerkung oder Korrektur. Wir wollen ja jetzt hier auch die körperliche Liebe und die dem ehelichen Akt in der Ehe vorbehalten ist, die hat ja nichts Schlechtes. Im Gegenteil, sie bedeutet im tieferen Sinn ja nach, ist sie Sakrament, sie ist Realsymbol für Gott, auch genau in dieser Vereinigung. Pater Busse, vielleicht können Sie das noch mal genauer erklären.
Gut, der sich das ausgedacht hat, dass wir so ticken, wie wir ticken, dass wir so reagieren, wie wir reagieren, das ist ja Gott der Schöpfer selber. Ja, und wir können durchaus sagen, ja, der liebe Gott hat uns gleichsam dieses, was wir mit allen Säugetieren gemeinsam haben, einfach als Energiequelle zur Verfügung gestellt, damit wir eben auch diese Energie haben, aufeinander zuzugehen. Und dieses Gefühl tatsächlich, wenn es passt, dieses ozeanische Gefühl, ich, so sehe ich Grenzen verschwimmen, ich bin ganz in Ekstase, also außer mir, wir können auch sagen, selbst vergessen, kann man sagen, der Sexualtrieb ist eigentlich der selbstloseste Trieb, weil er uns gleichsam voller Energie auf das Du hin orientiert. Und das sagen ja viele Paare tatsächlich auch, dass sie sich im Augenblick eben der körperlichen Vereinigung, wenn es stimmig ist und keine Hochstapelei, tatsächlich auch Gott ganz nahe fühlen. Das ist genau richtig. Aber ich merke halt, wenn ich da an meinen Ort im Diakonatspraktikum zurückerinnere, das war schon 1980, da gab es diese Kommunionhelfer und dann hat ein Pfarrer die Dummheit besessen, nur einen einzigen anzusprechen. Und da gab es mal ein Gespräch da in der Gastwirtschaft, wo dann ein Mann sich aufgeregt hat. Da liegt er nachts mit seiner Frau im Bett und am nächsten Morgen teilt er die Eucharistie aus. Also in dieser Äußerung wird ja deutlich, dass man da scheinbar doch noch in manchen kirchlichen Kreisen Sexualität als etwas Schmutziges, als etwas Dreckiges ansieht und nicht als etwas Heiliges, was es ja eigentlich von Gott her ist. Also Gott hat sich das selber ausgedacht als Schöpfer. Und wenn ich das auch so mitbekomme, tatsächlich dieses Erlebnis, deshalb sagen wir auch, die Ehe ist das Sakrament und im Vollzug des ehelichen Aktes ist gleichsam das der Höhepunkt des Lebens aus dem Ehesakrament. Nochmal so, bei den anderen Sakramenten, gut, bei der Eucharistie das Brot, bei der Krankensalbung das Öl, bei der Taufe das Wasser, das sind ja vergleichsweise harmlose Materien. Und dass Gott das Risiko eingegangen ist, bei der Priesterweihe und beim Ehesakrament gleichsam den anderen Menschen zum sichtbaren Zeichen seiner unsichtbaren Gnade zu machen, im klaren Wissen, dass wir Menschen immer Sünder sind. Das ist ja so ein ungeheurer Vertrauensvorschuss Gottes gegenüber von uns Menschen. Ich traue dir zu, dass du bei all deiner Sündhaftigkeit für deinen Ehepartner das Transportmittel meiner Gnade wirst. Und das könnt ihr euch tatsächlich zeigen, tatsächlich in der körperlichen Vereinigung. Ja, ihr erlebt euch geliebt, ihr erlebt, dass ihr lieben könnt und erlebt das beglückend, weil in dem Moment einfach wir am ähnlichsten seid, der ich die Liebe bin.
Ja, ja, danke, dass Sie das einfach nochmal so klar und deutlich hier auch erklären. Also, dass man auch wirklich, wie Pater Kentenicher gesagt hat und Sie ihn auch zitieren, den ehelichen Akt, durch den man eben auch heilig werden kann und dass Gott uns das hier auch zutraut, trotz ja, aller Sündhaftigkeit oder trotz aller Fehler, die wir dennoch immer haben. Aber da haben Sie auch gesagt, nicht das ist das Problem, dass wir schuldig werden, das gehört eben dazu, sondern dass wir vergeben können, eben auch als eine Schlüsselkompetenz. Und da bin ich am Anfang der Sendung noch wieder angelangt. Was nehmen wir mit hier heute und für unsere Ehe und Partnerschaft, um den Zauber des Anfangs wieder neu zu entdecken? Vielleicht fassen Sie das noch einmal ganz kurz zusammen. Die wirklich vier Kernkompetenzen, immer gemischt mit dem Goldgräberblick.
Gut, also dieses, ich lerne, mich auszudrücken. Und zum Beispiel ist manchmal ganz auch interessant, wenn man mal wütend ist, dann ist ja oft unter der Wut eine unerfüllte Sehnsucht. Und ich merke, wenn man das lernt, diese unerfüllte Sehnsucht auszudrücken, also wo ich mich verletzt fühle, und nicht nur bei der Wut stehen zu bleiben, dann fühlt sich der Partner nicht auf der Anklagebank, sondern wird zum Problemlöser. Wie können wir in Zukunft dann solche Verletzungen vermeiden? Also ich lerne, mich auszudrücken. Ich lerne, über meine Gefühle zu reden. Das ist für manche wirklich wie eine Fremdsprache erlernen. Aber wenn man es dann kann, ist umso besser. Das Zweite eben dieses, wir können einander verzeihen. Wir betrachten Kompromisse nicht als Niederlage, sondern als dass wir realistisch Menschen gemeinsam eine Zukunft finden und eben dieses Spiel von Nähe und Distanz, dass wir damit einfach umgehen können und aber auch das kommunizieren können, was ich jetzt brauche, wonach ich mich sehne. Und dann kann zum Beispiel der Mann auch seiner Frau mehr Nähe schenken, obwohl das jetzt gar nicht bräuchte oder obwohl das als anstrengend erlebt. Oder umgekehrt, die Frau kann auch den Mann mal in seiner Höhle lassen, in seiner Werkstatt oder in seinem Werkzeugkeller oder in der Garage, obwohl sie sich vielleicht nach mehr Nähe sehnte. Aber dass man da einfach dass man das bewusster hochbekommt, was sind da für Sehnsüchte, und dann schaut, kann ich die gestalten? Zum Gestalten gehört, dass ich einmal um die Erfüllung kämpfe und zum anderen vielleicht auch ganz bewusst darauf verzichte. Und dann ist wieder Friede in der Seele. Und eben dieses, ich will dich lieben, achten und ehren, dass dieses Achten immer wieder auch neu errungen werden muss. Wir sind und bleiben Sünder. Wir leben uns als armselige Geschöpfe. Wir sind nicht der Märchenprinz, die Märchenprinzessin, wie das am Anfang war. Ich möchte mal so einen Vergleich gebrauchen. Das Verliebtsein ist wie, man steigt in die Seilbahn ein und wird gleichsam hochgerissen auf den Gipfel, hat eine wunderbare Fernsicht. Und dann sagt ja, liebe Gott, so, jetzt wisst ihr, wie schön das auf dem Gipfel ist. Jetzt geht mal wieder runter und kraxelt den Berg hoch. Und das ist sozusagen dann der Ehealltag über die Jahre. Und wenn man nicht das Gefühl hätte, so schön kann es auf dem Gipfel sein, würde man sich vielleicht die Mühen, da hochzukommen, würde man sich vielleicht die gar nicht auf sich nehmen oder irgendwann resignieren. Und ich merke ja tatsächlich, wie viele Paare, wenn man, also meine Aufgabe ist gar nicht mal so sehr die Kompetenzvermittlung, sondern manchmal reicht sogar die Ermutigung, bleibt dran. Das ist gar nicht so schlecht, wie ihr das jetzt einschätzt. Aber ihr könnt nicht so schnell da einfach ein anderer Mensch werden. Mhm. Und wenn wir da einfach drauf achten und eben uns immer wieder auch zurückbesinnen, was stand denn am Anfang? Das war ja keine Lüge, sondern es war ja durchaus auch echt, aber das war eben nicht alles. Und wenn wir sozusagen von diesem Brückenkopf des Schönen dann so nach und nach das andere uns wieder erobern und dann diese Moorpassagen dann mit Schotter füllen, dann wird einfach der freie Bereich, auf dem wir locker uns bewegen können, immer größer.
Ja, vielen Dank, Pater Busse, dass Sie hier zu Gast waren zum Thema Ehe und Partnerschaft, den Zauber der ersten Liebe neu entdecken. Und weil Sie auch gerade vom Brückenkopf gesprochen haben, vielleicht ist es auch so, wie der Psychologe Ulrich Behr sagt, und das können wir uns noch mit auf den Weg nehmen, die Ehe ist eben eine Brücke, die man täglich neu bauen muss, am besten von beiden Seiten. Ja, das wünsche ich uns, das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich allen, auch in jeder Beziehungskultur, in der wir auch immer stehen. Das gilt ja auch eben ganz allgemein dafür, wie Sie gesagt haben. Jedenfalls vielen Dank, dass Sie zu Gast waren, und Ihnen weiterhin alles Gute bei Ihrer wichtigen Arbeit als Familienseelsorger. Vielen Dank und auf Wiederhören, Pater Busse.
Auf Wiederhören. Ich möchte aber Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen kräftigen Segen geben, gerade wenn Sie vielleicht das Gefühl haben, zurzeit knirscht es bei uns, dass wir wirklich uns auch gerade in diesen vorpfingstlichen Tagen ja den Segen, den Heiligen Geist erbitten, dass wir ein kleines Pfingsten geschenkt bekommen.
Gerne.
Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, der Braut des Heiligen Geistes, segne sie, segne ihre Freundschaften, segne ihre Ehe, segne ihre Beziehung zu ihren Kindern, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ja, vielen Dank, und einige Hinweise noch. wenn Sie noch einmal nachhören möchten und vielleicht nicht alles mithören konnten, mitbekommen haben, das können Sie heute in der Nachtwiederholung um 23 Uhr tun. Oder Sie gehen ganz einfach auf unsere Homepage unter www.horeb.org. Im Tagesprogramm finden Sie noch Hinweise, wie Sie weiter informieren können oder auch eben bei Schönstatt sich kundig machen können über die ein oder andere Veranstaltung. Und im Podcast-Angebot gibt es dann auch diese Sendung noch einmal zum Herunterladen. Sie können auch gerne den Hörerservice für alle weiteren Fragen kontaktieren unter der 08328 921 110. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut, bleiben Sie dran. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.